könnt ihr denken, ah, okay, die ist Gebetsleiterin, die ist sicher mega Feuer- und Flammenbeterin, die kann immer beten und da geht es nie aus. Ehrlich gesagt, es ist nicht so. Gestern habe ich meinem Mann Simon die Predigt vorgeredet, damit, damit ich schon mal üben konnte. Und dann sagt er so, echt? Dir geht es ja wie mehr? Ja. Und was ich cool finde an dem Vater unseres, hat so einen Ablauf drin, das bringt eine Struktur. Weil meine Gedanken, die sind so, die gehen schnell irgendwo her, ich bin abgelenkt, ich bin schon wieder im Nächsten, ich bin, will weitergehen und ich bin dann aber nicht so austun im Gebet und mir hilft das extrem, dass ich wie so weiss, okay, ich gehe jetzt all die Stationen durch und dann habe ich das Wichtigste gemacht und nicht verpasst. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, es gibt das Rosenkranz-Gebet, wo so Kügel dran sind, oder mit, wo man irgendwie, glaub, dreimal Vater Unser oder dann Ave Maria und so. Das ist auch so eine Struktur, die einem wie hilft. Oder? Man macht das regelmässig, wissen, hilft das nicht extrem. Da muss man aber wie auch sagen, Achtung, manchmal kann das dann wie auch so sein, okay, wenn ich dann die Pflichten vollbracht habe, dann ist Gott wieder zufrieden mit mir. Und um das geht es uns wirklich nicht. Es geht nicht darum, ein Pflichtenkatalog und mit, wenn du das genug viel betet hast, dann ist dann Gott glücklich mit dir und sonst bist du ein schlechter Christ und das geht es nicht. Sonst ist es mehr einfach, hey, wow, look, das hilft uns in unserer manchmal Abgelenktheit. Genau, ich liebe das Vater uns am Morgen zu beten, am Morgen so als Start in den Tag, weil meine Gedanken sind schnell schon in der Sorge, aber wenn ich das bete, dann merke ich so, oh, hey, da kann ich wie ankommen überhaupt im Tag. Und was wollte ich da sagen? Ah, genau. Einmal war mir so, ja, ich habe das gemacht, so, mein Morgenritual hat das gebetet. Und dann kommt vergib meine Schuld, so wie ich denen vergebe, die an mir schuldig geworden sind. Und auf einmal klopft so etwas in meinem Herz an und sagt so, hey, Hanna, du hast im Fall deinem Chef gar nicht vergeben, weißt du noch, letzte Woche. Und ich habe gemerkt, oh ja, ich bin mega sauer gewesen auf ihn, weil er hat etwas gemacht, das voll gegen meine Prinzipien gegangen sind. Und wir haben dort ein bisschen so gestruggelt und diskutiert. Und er hat das einfach gemacht. Und ich war so hassig innerlich auf ihn. Und habe das Gefühl, ich bin am Recht, oder? Und dann hat mich einfach das auf das Gebet mich gerade überführt. Und gesagt, hey Hanna, du musst ihm vergeben. Weil in der Bibel heisst, wenn du vergisst, dann wird dem anderen auch vergeben. Und wenn du nicht vergisst, dann ist dem nicht vergeben. Und ich wollte eigentlich nicht, dass mein Chef dann in wie gefangen bleibt und ich wollte auch nicht, dass unser Verhältnis dann so bleibt. Und ich merkte, okay, hey, also komm, ich vergebe ihm, auch wenn ich es nicht gut gefunden habe, was er gemacht hat, aber ich vergebe ihm und ich spreche ihn auch frei und ich segne ihn. Und das ist, hat gerade mega etwas gelöst. Und das finde ich cool an dem Gebet, dass zumindest im Alltag auf einmal etwas passieren. Und was ich auch so cool finde, ist, das Gebet, das gibt es ja auf alle Sprachen auf dieser Welt. Ich habe mal in Niger geschafft, dort haben wir jeden Morgen in der Maternität, also in der Geburtsstation, haben wir auf Hausa haben wir das gebetet mit der Hebamme, mit den anderen Ärzten zusammen. Ich habe es leider nicht mehr ganz auswendig, es fängt an mit Ubengiji, Usa, Sama und so. Aber ich finde das so stark, oder? Das ist wirklich ein Gebet, das Jesus seinen Jüngern gelehrt hat und es wird auf der ganzen Welt gebetet, in allen Kirchen, egal ob jetzt katholisch, reformiert, Freikirche, orthodox, alle mit. Das ist wie eins mit dem ganzen Leib auf der ganzen Welt. Joel, erzähl doch mal, wie erlebst du das mit dem Gebet?
Genau, also mir geht es erstmal genau wie der Hanna. Das ist etwas, was der Hanna mega schätzt. Hanna ist eine ausdauernde Beterin. Und ausdauernd beten, glaube ich, funktioniert nicht ohne gewisse Strukturen. Und das ist schon interessant. Die Jünger kommen zu Jesus und sagen, lehr uns beten. Und Jesus sagt eben nicht, betet frei, wie ihr es im ICF dann werdet lernen, 2000 Jahre später. Sondern er sagt, betet so. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und ich glaube, der Grund, warum uns das Gebet verleidet ist, ist genau das, was Hanna gesagt hat. Weil es gibt einen guten Spruch und das passt zu dem, Struktur kann Leben schaffen oder Struktur kann Leben töten. Und ich glaube, die Art, wie man es braucht in der Vergangenheit, hat vielleicht Struktur das Leben eher tötet. Aber ich glaube, wenn man es auf eine gute Art betet, kann man Struktur das Leben schaffen. Jetzt mein zweiter Punkt nach Struktur, der Punkt, den ich auf dem Herz habe, ist der Punkt, Gebet geht immer der Aktion voraus. Das ist meine Beobachtung. Wenn ich irgendein Ziel habe, einen Vorsatz, dann schaffe ich das zu machen. Vielleicht einen Monat, vielleicht zwei, vielleicht drei und dann verschwindet es wieder. Wenn ich irgendwie etwas aufs Herz bekomme für einen Menschen, etwas Gutes zu machen, mich mehr um ihn zu kümmern, dann macht das vielleicht einen Monat, zwei, drei, dann verschwindet es wieder. Außer ich bete regelmäßig. Mein Geheimtrick, damit Sachen auch in Aktion umgesetzt werden, ist regelmäßig beten. Weil wenn ich bete, dann kommt auch die Aktion. Darum haben wir ja die Kärtchen gedruckt, wenn du das letzte Mal dabei warst oder den Livestream geschaut hast, weisst du das, wo jeder kann 3 Namen hineinschreiben von Kollegen oder Kolleginnen, die noch nicht mit Jesus in Kontakt sind und für die regelmäßig beten kann. Und ich bete jeden Tag für die 3 Leute. Und weisst du, was passiert? Ich sehe sie plötzlich und ich schaue sie anders an. Ich denke, hey, für dich bete ich. Hey, wie könnte ich etwas weitergeben? Was sind deine Sorgen, was sind deine Nöte? Und ich merke, ich fange an mit beten. Und dann kommt die Aktion. Und das ist auch ganz normal, ist auch in der Bibel so. Wir sehen das beispielsweise mit Paulus. Der Paulus, als er zum Glauben kommt an Jesus, bekommt von Gott eine Berufung. Gott sagt, du wirst Evangelien den Menschen bringen, die nicht Juden sind, den sogenannten Heiden. Also Gott wählt dich aus, um das Evangelium den Heiden zu bringen. Aber weißt du, was passiert auch beim Paulus? Gar nichts. Er fährt zwar zuerst an in Damaskus, muss man, ja, kann nicht sagen nichts, predigt, aber dann ist er irgendwo in einer Gemeinde in Antiochia. Und dort fühlt er sich irgendwo pudelwohl und er lebt sich dort ein. Antiochia liegt ungefähr so, wo heute der Libanon ist, so zwischen Israel und der Türkei. Und dann heißt es in Apostel 13, Vers 2, eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Ist doch interessant, oder? Wir können es ein bisschen so lesen, dass Gott sagt, jetzt lasst ihr endlich gehen. Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei. Lasst sie jetzt gehen, zu der ich sie berufen habe. Es hat aber eine Zeit gebraucht vom Fasten und vom Beten. Und in dieser Zeit hat man gemerkt, jetzt ist der Zeitpunkt reif, Paulus und Barnabas, ihr müsst gehen. Ihr müsst zu den Heiden gehen und ihnen von Jesus erzählen. Und dann legt man ihnen die Hände auf und sie werden geschickt. Also Gebet zieht Aktion nach sich. Bei mir persönlich ist es einfach so, wenn ich nicht bete, ist die Aktion halbpatzig. Wenn ich für etwas bete, dann ist die Aktion auch da. Und als ich das ganz neu wieder begriffen habe, Anfang des Jahres, bin ich zu meiner Frau hin und habe gesagt, lass uns wieder jeden Abend beten. Wir schaffen es nicht ganz immer, aber fast immer, dass wir am Abend zusammenkommen, kurz die Anliegen austauschen und 10 Minuten, Viertelstunde, pingpongmäßig, sie, ich, zusammen beten. Und das ist so bereichernd. Ich habe auch mit den Kindern wieder angefangen. Ich bin dort auch ein bisschen nachlässig geworden, auch wieder Anfang des Jahres, einfach jeden Abend eine Geschichte zu lesen aus der Bibel, also den Abend, wo ich rum bin. Ich bin ja manchmal auch nicht rum. Ich weiß, dass ich unterwegs bin, aber so die 4 Übungen, die ich oben bin, jeden Abend eine Geschichte zu lesen und dann immer sie zu fragen, für was wollen wir beten aus dieser Geschichte raus. Und meine Jungs, die sind gut in dem. Kinder sind so gut in dem, die Geschichte zu lassen und zu sagen, lass uns heute für das beten. Gerade gestern habe ich mit dem Jahr eine Geschichte gelesen, wo der Paulus und der Silas gefangen genommen werden, ins Gefängnis hineingerührt werden und dann zusammen Worship-Lieder singen, oder? Und dann haben wir dafür gebetet, dass egal wie unsere Umstände sind, dass wir Gott immer anbeten können. Mein Sohn und ich, der Levin, ist gerade bei den Grosseltern das Wochenende, er war nicht dabei gewesen. Und ich merke, es ist zuerst das Gebet und dann kommt die Aktion. Das ist so mein zweiter Punkt. Jetzt übergebe ich wieder Hanna.
Kennt ihr das auch, dass wenn man so ein bisschen betet, dann ist man so ein bisschen in diesem Dings drin und sagt, ja Gott, hilf mir doch noch. Ich habe ja noch so eine Prüfung und sieg doch noch bei der Trudi, die hat gerade so Rückenweh und ja, das Wetter morgen ist auch ein bisschen schlecht, eigentlich haben wir raus wollen, kannst nicht schauen, dass das Wetter schön wird und man dreht sich so ein bisschen in seinem eigenen Kreisli, in seinem eigenen Problem, oder? Was mir da als Vater unser hilft, das macht meinen Blick auf. Auf einmal bekomme ich eine Gottesperspektive, es geht nicht mehr um meine kleine eigene Welt, sondern es geht ja auf einmal um sein Reich und um seine Möglichkeiten. Und das erlebe ich mega schön. Oft starte ich oder in meinem kleinen Ego-Problem, aber auf einmal merke ich, hey, nein, es geht gar nicht um mich. Hey, es geht darum, Gott will heute sein Reich bauen. Wie kann ich heute ein Teil sein von seinem Reich? Oder manchmal geht es mir um meinen Mangel, was ich alles nicht habe und was ich eigentlich sollte haben und brauche. Und dann komme ich aber dort zu dem reichdeckten Tisch, was heisst, hey, und Gott ist mein Versorger, er gibt mir das Brot vom Leben und auf einmal sehe ich seine Fülle und Möglichkeiten. Oder ich sehe, oh, ich bin da so gefangen und das ist schwierig und der ist auch so blöd und so. Und dann komme ich zu dem Ort von der Vergebung und merke, wow, hey, mein Gott kann alle Ketten sprengen und die Vergebung ist schon vollbracht. Und ich merke einfach, es tut mir wirklich wie meine Sicht wieder klären und es geht mir da, den Horizont neu auf. Du Joel, was ist eigentlich das da für ein Brötchen auf dem Tisch?
Genau, das ist mein letzter Punkt. Ich habe ein bisschen Theologie von einem Sandwich studiert. Ich habe mir überlegt, oder, es ist ja spannend, du kannst einfach irgendeinen Gegenstand nehmen und dann kannst du mal überlegen, was sagt der in Bezug auf Gott oder auf dein Leben. Und nach langem Nachdenken ist mir etwas aufgefallen bei einem Sandwich, es gilt auch für einen Hamburger und spielt nicht mal eine Rolle, ob McDonald's oder Burger King. Was ich gemerkt habe, ein Hamburger oder ein Sandwich, es fährt immer mit Brot an und hört immer mit Brot auf. Ich glaube, das ist sogar die Definition von einem Sandwich. Also, ich habe hier noch ein paar Zutaten mitgenommen. Ich habe hier einen Schinken. Dann habe ich hier so einen relativ warm gewordenen Scheibenkäse. Dann tun wir den gleich so rein, oder? Das ist ja mehr zum Veranschaulichen. Und dann kannst du noch Gurken rein tun, kannst du Tomaten rein tun. Es spielt eigentlich nicht so eine Rolle, was du rein tust, aber es gibt eine Eigenschaft, die Sandwich der Hamburger immer hat. Zuoberst hast du das Brot und zuunterst hast du das Brot. Du hast nie zuoberst den Schinken und zuunterst den Schinken. Oder zuoberst den Gurken und zuunterst den Gurken. Und wenn wir ins Vaterunser hineinschauen, dann sehen wir eben, und das ist so mein letzter Punkt noch, dann sehen wir genau diese Symbolik. Wir sehen, wie es anfängt mit Anbetung, das ist der Oberteil vom Brot, und wie es aufhört mit Anbetung. Und wenn ich bete zu Gott, dann versuche ich das einfache Prinzip. Ich fange an mit Anbetung, das ist das obere Brot. Ich ende mit Anbetung und was damit kommt, das kann immer ein bisschen anders sein. Es kann Fürbitte sein, es kann Danksagung sein, es kann Sünden bekennen sein. Aber ich merke einfach, mich fordert das raus und es tut mir mega gut, immer mit Anbetung zu starten und mit Anbetung zu enden. Und für die Anbetung habe ich zwei Sachen. Das eine kann ein Worship-Song sein. Das hat den Vorteil, dass halt du schon voll drin bist und das nimmt dich gerade mit. Das andere kann aber auch etwas sein, das ich formuliere mit meinem Maul. Der Vorteil beim Formulieren ist der, dass wenn ich etwas von mir muss, ich ein bisschen mehr überlegen. Oder? Der Worship-Song gibt mir natürlich schon alles vor. Wenn ich einfach Gott anbete mit Worten, muss ich mir überlegen, was finde ich denn überhaupt so gut an Gott? Was es mit mir macht, es macht mich frei. Also wenn ich Gott anbete, dann macht mich das frei. Es tut meine, wie Hannah gesagt, es tut so meine Perspektive verändern von meiner Sicht auf die Sicht Gottes. Und darum versuche ich immer mit Anbetung zu starten und mit Anbetung zu enden. Es gibt den bekannten Spruch, den kennst du vermutlich, Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken. Und wenn wir jetzt auch ins Vaterunser hineinschauen, so heisst es im ersten Vers vom Vaterunser, im Vers 9, den haben wir schon gehört, ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Das ist der Anfang, das ist eine Anbetung. Du bist unser Vater im Himmel. Und der letzte Vers, auch in der Sandwich-Methode, denn dir gehört das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Es startet mit Anbetung und es endet mit Anbetung. Und dazwischen gibt es ganz viele verschiedene Punkte, wo wir dann noch reingehen werden nach der Message. Vergebung ist ein Punkt, Versuchung ist ein Punkt, Versorgung ist ein Punkt, Charakter Gottes, Reich Gottes. Aber es startet mit Anbetung und es endet mit Anbetung. Vielleicht noch zum letzten Vers kurz erklären, weil der wird jetzt heute in dem Sechseck nicht vorkommen. Denn dir ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Teil ist nicht in allen Handschriften in der Bibel drin. Also der Teil wird dazugefügt. Im Matthäus-Evangelium ist er normalerweise nicht drin. Gewisse Handschriften tun sie noch dazufügen. Und darum gehen auch viele Theologen davon aus, dass eigentlich das wirkliche Vater unser endet mit «Führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen». Und die Quelle, die uns inspirierte für das Sechseck, geht eben von dem auf. Aber durchgesetzt hat sich eher die andere Variante im allgemeinen Gebrauch, dass man anfängt mit «Unser Vater im Himmel» und endet mit «Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit». Also wir starten mit Anbetung und wir enden mit Anbetung. Und das möchte ich dir mega mitgeben, weil manchmal habe ich auch das Gefühl, Gott, du hast meine Anbetung nicht verdient, weil in meinem Leben geht es nur schlecht. Ein Problem nach dem anderen, denke ich, wieso sollte ich dich anbeten? Aber ich merke selbst dann, wenn ich ehrlich so denke und ich mich überwinde zum Anbeten, dass es mir so gut tut, wie Hannah gesagt hat, meine Perspektive wegnehmen von mich selbst, von mir selber und auf Jesus zu schauen. Hey, und das ICF Zürich hat letzten Sonntag auch das Thema gehabt, Vater Unser, und sie haben einen Song aufgenommen, vielleicht hast du ihn schon gesehen, im YouTube oder so, ist gut möglich. Und wir möchten jetzt miteinander den Song singen vom Vater Unser. Komm, steh doch mal miteinander auf, dann gibt es ein bisschen Bewegung in die Bude. Steh doch mal mit mir auf, der Song kommt dann auf Leinwand.